Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Weichspüler, hat mich der Mike heute schon gefragt. Wozu braucht man denn das? Ja, wir Frauen, wir wissen, wozu man einen Weichspüler braucht. Es riecht so gut. Zum Teil zumindest. Und es macht die Wäsche so schön weich und kuschelig. Da kratzt nix. Allerdings hat die Claudi gesagt, ey, Weichspüler ist total bescheuert. Das macht die ganze Klamotte kaputt und lepprig, lummelig, ausgeleiert. Ich nehme auch keinen Weichspüler mehr, weil ich habe mal gehört, dass mit der Umwelt so ein bisschen eine Sauerei. Und ich habe festgestellt, dass die Handtücher, wenn ich sie ohne Weichspüler wasche, schön kratzen. Und wenn sie schon etwas älter sind, also natürlich immer gewaschen über die Jahre, dann sind sie fast brettartig, wenn man keinen Weichspüler mehr dazu tut. Und das kratzt. Und das durchblutet ordentlich. Und das macht mich morgens, wenn ich da so halbtot irgendwie dann fertig bin mit Duschen, da spüre ich mich gut. Das gibt mir so ein bisschen Energie, ich werde so hallowach. Und das bezwecken wir so mit unserer Crazy Love Serie. Wir wollen so ein bisschen hallowach machen. Und deswegen sind zumindest heute nicht so viel Wortweichspüler drin, sondern es kann durchaus ein bisschen kratzig werden. Ich möchte heute mit euch und mit mir so eine Art Selbstinventur machen. Und das ist eben nicht immer kuschelig, wenn man mal so ein Licht auf bestimmte Dinge packt und denkt, das wäre eher etwas besser im Dunkeln geblieben, wieder in der Dämmerung wenigstens. Jesus ist derjenige, der in der Bibel immer wieder auch, wo man es nachlesen kann, immer wieder so eine Inventur macht. Und wir gehen nachher und lesen in der Offenbarung, da spricht Jesus zu einer Gemeinde und macht zu mehreren Gemeinden, macht da so eine Inventur. Und wie immer ist es ja so, dass das nicht so ist, dass die Menschen von vor Tausenden, vor Jahren wesentlich anders drauf waren als wir heute. Und das macht es ja auch so gut, wenn man Bibel liest, dass man merkt, das hat auch mit meinem Leben was zu tun und nicht nur mit den Sempel, die es nicht nachkriegt sind. Um mal wieder ein schwäbisches Wort einzuwerfen. Entschuldigung, Claudi. Ja, wer darf denn mir helfen, so eine Inventur zu machen? Das ist ja nicht so ganz einfach. Und ich habe für mich so definiert, ein Freund, mein Freund, Freundin, der darf das bei mir machen. Ein Freund ist für mich jemand, der sagt, wenn ich einen Schnittlauch zwischen den Zähnen habe, der lässt mich nicht den ganzen Tag damit rumlaufen, sondern der sagt dann, du hast da was. Und Jesus hat uns zugesichert, dass er unser Freund ist. Er hat gesagt, ihr seid nicht länger Knechte, ich nenne euch Freunde. Und wenn Jesus sowas macht und sagt, du hast da was, dann können wir erstmal relativ entspannt sein, weil die Motivation, warum Jesus das macht, ist absolute Liebe und nicht, jetzt drucke dir's aber nein, das wollte ich immer schon sagen, sondern Jesus möchte aus dieser göttlichen Liebe, die er für uns hat und die sich nie verändert, sagen, du hast da was. Und wenn du das mal genau anguckst und da Veränderung für dich akzeptierst, dann wird es noch besser mit dir. Genau, und da wollen wir jetzt mal vorher beten, damit wir das kratzige Handtuch auch gut aufnehmen können. Jesus, ich danke dir für die Möglichkeit, immer mal wieder so einen Boxenstopp zu machen und zu schauen, wie es mit uns aussieht. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst, dass du unseren Geist offen machst, Herr, für deine Wahrheit. Ich bitte dich, dass du verhinderst, Herr, dass wir unsere Herzen bockig verschließen und dass wir uns dir entgegenstrecken und dass wir dein Wort hören und dass wir es für unser Leben so nehmen können, dass es auch eine Konsequenz hat. Amen. Ja, ich denke, so in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ist es total wichtig, wirklich so eine Klarheit zu haben. Wo stehe ich eigentlich? Und in dem, was wir jetzt gleich machen, da geht es darum, dass wir uns anschauen, wie wir jetzt sind, wie ich jetzt bin. Ich werde mich als Beispiel zur Verfügung stellen in ein paar Sachen und vielleicht kann sich der eine oder andere damit identifizieren. Vielleicht habt ihr ganz andere Punkte, die euch der Heilige Geist eröffnet in eurem Leben. Seid wachsam, hört zu, hört auf den Geist Gottes. Vielleicht gibt es heute so ein Ah, okay. Genau, lasst uns unsere Durchblutung anregen und diese Offenbarung anschauen. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, Jesus, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du doch kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Geld von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tut Buße. In anderen Übersetzungen heißt es, ich weise sie zurecht und ich erziehe sie streng. Jesus kann halbherzig nicht ausstehen. Und das ist mal irgendwie so salopp ausgedrückt. Mit kratzigem Handtuch gesprochen, sagt Jesus, ich spuck euch aus. Und weil das so ist, dass er lauwarm nicht ausstehen kann, spricht Jesus mit den Menschen in Gleichnissen. Und das hat den Grund, dass man ganz sicher sein kann, wenn es ein bisschen schwieriger wird, zuzuhören, um was zu verstehen, dann sind die Leute da mit ihrer Aufmerksamkeit, wenn sie wirklich interessiert sind. Und das war Jesus ganz wichtig, dass die Leute genau hinhören. Den Rest interessiert es nur halbhörig, die hören nach der Hälfte dann weg und das hat auch dann keinen Einfluss auf sein Leben. Und Jesus waren seine Worte so viel wert, dass er sie so verpackt hat, damit er sicher sein konnte, die volle Aufmerksamkeit der Menschen zu haben. Und so spricht er also zu Laodicea, einer Stadt, die ganz gut drauf war. Sie hatte einen großen Reichtum und Wohlstand durch kapitalbringendes Gewerbe und weltweiten Handel. Da ging also kohlemäßig einiges. In aller Welt waren sie bekannt für ihre Heilkunst. Eine bedeutende Ärzteschule hatten sie, berühmte pharmazeutische Industrie, auch das gab es damals schon. Sie hatten Ohrensalben aus Nardenöl gegen Ohrenentzündungen, waren sehr berühmt, das war wohl auch sehr hilfreich. Und Augenpulver, und das war damals so das beste Mittel, was es überhaupt gab für schwache und kranke Augen. Und sie hatten so eine Art Kleiderluxus, denn sie hatten absolut konkurrenzlose Woll- und Bekleidungsindustrie in ihrer Stadt. So, ihr merkt, Jesus nimmt Bilder, die sie schon verstehen können. Und dann sagt er diese Geschichte mit diesem Lauwarm. Und das liegt daran, dass der Standort von Laodicea zwischen Hierapolis, ungefähr 10 Kilometer weit weg, lag und zwischen Kolossea, auch ungefähr so in der Nähe. Und in Hierapolis entsprangen heiße kohlensäurige Quellen, kohlensäurehaltige Quellen. Und in Kolossea gab es kalte Heilquellen. Und ja, Laodicea in der Mitte. Und die hatten auch Wasserzuleitungen jeweils von diesen Städten. Das Problem ist halt nur, bis es dann in Laodicea ankam, ist die Kohlensäure futsch und die Heißigkeit auch. Dann ist es nämlich nur noch lauwarm. Und wenn man das dann trinken soll, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn mir lauwarmes Wasser reicht, da hat es wahrscheinlich spontan im Gesicht, damit rechne ich auch gar nicht. Also entweder das Wasser sehr heiß und dann kann ich einen guten Tee kochen mit Aroma und dann kann ich guten Kaffee kochen oder ich kann eine Wunde desinfizieren, das macht dann richtig Sinn. Oder aber es ist kalt, dann erfrischt es mich, es belebt mich, wunderbar. Aber lauwarm ist auch nicht so mein Ding, weg damit. Und Jesus benutzt genau dieses Bild, damit sie verstehen, was er meint. Ich finde lauwarm zum mich übergeben oder rückwärts dinieren, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Und dann sagt Jesus noch, kauft von mir. Ist ja auch spannend, ne? Man sagt ja, Jesus gibt freigebig und nimm es einfach. Aber Jesus sagt zu dieser Gemeinde, kauf von mir, dann wird es besser. Ihr müsst einen Preis dafür bezahlen. Und das kennen wir vielleicht so, ne? Der Jörg und die zwei anderen heute, die haben auch einen Preis dafür bezahlt, sich taufen zu lassen. Bin ganz sicher, fragt sie mal nachher, was es sie gekostet hat. Für den einen kostet es vielleicht seinen guten Ruf, wenn er es publik macht. Für den anderen Familienfrieden. Es kostet was. Ich find's heftig, dass Jesus sagt, ey, ich spucke euch aus. Es ist ihm sogar lieber, dass man kalt ist, also dass man eine klare Position hat, anstatt dass man sich so durchwurschtelt und sagt, ah, mal den goldenen Mittelweg nehmen. Und in der Beschäftigung mit dieser Serie und mit diesem Buch von dem Francis Chan, da ist mir so einiges an mir aufgefallen in dieser Selbstinventur und möchte ein bisschen euch daran teilhaben lassen. Ich dachte eigentlich, bin jetzt schon seit über 30 Jahren mit Jesus unterwegs, mit einer Unterbrechung von 1,5 Jahren. Da habe ich ihn mal in die Besenkammer gesperrt, weil das wurde mir alles etwas zu lästig. Ich dachte, ich lebe auf gutem, fruchtbarem Boden in meinem Glauben. So. Ist eigentlich alles okay, oder? Wie komme ich da drauf? Also, ich bin fast jeden Sonntag hier im ICF. Ich bin fast jeden Sonntag in der Kirche. Und zwar nicht, weil ich muss, sondern weil ich es liebe. Richtig, also mal nicht hinzugehen, muss schon einen ganz, ganz triftigen Grund haben, aber ich liebe es, in die Kirche, speziell auch in diese Kirche zu gehen. Gibt es also eigentlich nichts dran zu meckern. Ne? Auch in Laodicea war die Gemeinde gut aufgestellt, Geld war genug da und Menschen waren auch genug da und vermutlich war auch eine Art Wachstum zu sehen, so wie hier im ICF auch. Wir haben angebaut, wir haben aufgebaut, wir haben erweitert. Eigentlich nichts zu meckern. Kann ich für mich einen Haken dran machen, ne? Eigentlich alles gut. Finanzen, okay. Ich gebe meinen Zehnten. Das steht im Alten Testament, im Malachi. Gebt mir den zehnten Teil von dem, was ihr habt und seht, ob ich euch nicht segne. Mache ich. Kann ich eigentlich auch einen Haken dran machen. Wenn der Eimer ab und zu durch die Reihen geht, so, und ich sitze da unten, bin ich oben, da geht der Eimer da nicht hin, das ist ganz praktisch, dann überlege ich mir einfach, habe ich heute was übrig oder nicht, und manchmal denke ich, oh nee, komm, den Zehner brauchst du, da brauchst du noch, was weiß ich, irgendwas. Fällt mir schon ein, was ich brauche. Und dann geht der Eimer halt an mir vorbei. Eigentlich auch ganz okay, oder? Da wird jetzt keiner wahrscheinlich mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, das ist aber lommelig. Ansonsten habe ich einen ganz guten Job, kann man wirklich überhaupt nicht meckern, der ist gut bezahlt und meine Versicherungen sind soweit geklärt, mein Mann hat das super gemanagt auch und da bin ich auf einem sicheren Weg. Auch da eigentlich alles gut, ich muss Gott nicht in den Ohren liegen mit, ich brauche jetzt Geld und gut, die Tierarztkosten waren ein bisschen heftig, ich bin ein bisschen im Minus, aber auch das ist was, wo man denkt, ja, am Ende des Jahres werden wir die Sachen schon wieder in den schwarzen Zahlen haben, das wird schon passen. Bis dahin gibt es eigentlich auch in meinem Leben so jetzt nichts zu meckern. Ne? Ja, Patenschaften habe ich noch, falls jemand wissen will, um meinen Heiligenschein noch etwas zu polieren. Ich habe 1,5 Patenschaften in Uganda, auch da, die Sache läuft und aufgrund dessen, dass ich da Geld drüber gebe, können da Studenten studieren. Nicht schlecht, dachte ich so von mir. Okay, das mit dem Kontakt halten, weiß nicht warum, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, ich habe keine Zeit und ist ja auch okay, die kriegen das Geld und dann leben die da ihr Leben und ist gut. Wenn ich mich so mit der Welt vergleiche, also wenn ich so Nachrichten sehe und Radio höre und gucke so um mich rum, was so abgeht, wie die Werte sind und wie das so läuft, muss ich ehrlich sagen, komme ich auf jeden Fall besser weg. Also mit dem Stand von Moral, was da so abgeht, da sind meine viel höher und die kann ich zum Teil auch, also die erfülle ich eigentlich schon. Damit dachte ich so, also wenn ich das so angucke, habe ich eigentlich das Ticket für den Himmel gezogen, also nicht nur wegen dieser Dinge, die ich jetzt so erzählt habe, sondern weil ich auch Jesus in meinem Leben aufgenommen habe. Ne? Schon eine Weile her, aber das zählt. Und Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr grummelte es in meinem Bauch. Und ich musste mich auch fragen lassen, bin ich tatsächlich ein Boden, der fruchtbar ist? Oder, ganz krass, bin ich so ein Boden, wo ganz viele Dornen sind und wo gute Saat nicht aufgehen kann, weil diese Dornen all meine Geschäftigkeit und alles, was ich sonst noch so, wo ich mich in der Welt sehr engagiere oder diese Dinge, die mich davon abhalten, Gott zu suchen, ob das nicht eher, ich lebe auf einem dornigen Boden und denke, ich bin auf fruchtbarem Boden. Und das ist was mich gerade sehr, sehr beschäftigt und wo ich dankbar bin, dass es da eine Reflexion gibt. Wenn ich Berichte von verfolgten Christen sehe, zum Beispiel auch so ein Punkt, der mich immer wieder sehr beschäftigt und bewegt, wo ich denke, oh, das ist echt krass. Ich meine, man hört es jetzt sogar im Radio, was da abläuft, ja? Und wie Mitgeschwister traktiert werden und wie sie leiden müssen. Und ich denke, wow, und dann bete ich auch gleich. Und das betrifft mich sehr. Und es macht mir mindestens einen Tag ein schlechtes Gefühl. Und dann kommt mein Alltag wieder und dann kommen wieder neue Nachrichten. Und ich denke, ja, ich kann mich nicht mit allem beschäftigen. Und ich muss das auch ein bisschen wegpacken, auch sonst drehe ich ja am Rad und werde mega depressiv. Und wenn ich dran denke, dann bete ich für sie. Es geht irgendwie immer bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einer gewissen Erschütterung, bis zu einer gewissen Begeisterung und dann verleppert die sich wieder, wie durch so einen Weichspüler. Und ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt oder nicht. Aber mir geht's so und mir geht's auch in dem Punkt, wenn ich drüber nachdenke, wenn in der Bibel steht, ich soll Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenken und sinnieren und in allem, was ich bin und habe, ihn reinlassen in meinem Leben und ihn fragen und mich leiten lassen, dann merke ich irgendwie, das haut nicht so hin. Und dann denke ich, aber ich bin sicher, Jesus versteht das, dass sich meine Gedanken nicht pausenlos um ihn kreisen können. Der sieht ja auch, wie viele Termine ich habe und dass ich es gut machen will. Aber einen Termin, den habe ich immer und regelmäßig. Und das ist dann, wenn ich einschlafe, kurz vorher. Und dann bete ich nochmal und dann dämmere ich so in den Schlaf. Was bedeutet es dann jetzt eigentlich, dann heiß zu sein, nachdem wir so ein paar laue Sachen angeschaut haben? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also ich bin ein hot, heißer Christ. Ja, ich habe aus dem Buch, das so unsere Grundlage für die Serie ist, ein paar Sachen so mal rausgesucht. Sind noch ein paar Schlaglichter, so wie das vorher auch nur ein paar Schlaglichter waren. Und keine Liste von Vollständigkeit, wie immer. Aber lass uns das mal miteinander anschauen und anhören.
Ein Mensch, der ganz in Jesus ist, setzt nicht seine eigene Sicherheit und Bequemlichkeit über alles andere. Er sorgt sich vielmehr um das Reich Gottes auf dieser Erde, als darum, sein eigenes Leben vor Schmerz und Elend zu beschützen.
Ein Mensch, der ganz Jesus gehört, gibt großzügig und engagiert und ungeniert. Ohne zu zögern. Er liebt selbst die Menschen, die ihn hassen und keine Liebe zurückgeben können.
Ein Jünger Jesu weiß, dass Vorgehen gegen die Sünde des Hochmuts immer Kampf bedeutet. Er weiß, dass er niemals demütig genug sein kann. Auf jeden Fall trachtet er nicht danach, sich selbst bekannt zu machen, sondern Jesus.
Ein liebender Mensch ist offen und ehrlich mit Gott. Er versucht nicht, die Hässlichkeit seiner Sünden oder seines Versagens zu verschleiern. Ein solcher Mensch macht Gott nicht etwas vor. Gott ist für ihn ein Ort der Sicherheit, wo er mit sich und ihm im Reinen ist.
Ein Mensch, der Jesus immer ähnlicher wird, kümmert sich mehr um seinen Charakter als um seine Bequemlichkeit. Er weiß, dass wahre Freude nicht von Umständen und der Umgebung abhängig ist.
Ehrlich, ich frage mich, wenn man das so gerade gehört und gelesen hat, bin ich schon so ein Mensch? Bin ich schon so ein Mensch? Und da muss ich sagen, da fehlt noch ein bisschen was. Nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel. Und dann könnte man ja echt auch total frustriert sein. Und dann könnte man sagen, gut, meine Lebenszeit, die reicht ja überhaupt nicht aus, um das so hinzukriegen, wie Jesus sich einen heißen Nachfolger vorstellt. Und nochmal, er hat ja ein Statement, wo er sagt, bist du lauwarm, dann spucke ich dich aus. Und da habe ich echt keinen Bock drauf, merke ich. Ich möchte nicht ausgespuckt werden. Es gibt so ein paar Fragen, die ich mir jetzt so stelle noch. Und zum Beispiel, wo in meinem Leben bin ich wirklich total abhängig von Gott? Wo ich sage, ey, wenn Gott hier nicht irgendwas tut, in meinem Leben eingreift, mir was sagt, dann weiß ich nicht mehr weiter. Das ist eine gute Frage, weil ich habe euch vorhin ja schon gesagt, so das mit dem Job ist gut und das mit der Rente ist soweit es an uns liegt, ist auch gut und diese Sicherheiten sind gut. Ja, bin ich da abhängig von Gott? Ganz ehrlich? Nee. Wäre es spannend, abhängig zu sein von Gott in dem Bereich? Oh ja, und ganz ehrlich, ich stehe mit eingezogenem Genick da und sage, ey ja Herr, mach mit mir, was du willst, auch im Bereich Finanzen. Hoffentlich tut es nicht so weh. Puh. Aber ich merke einfach, ich will Jesus hinterherlaufen als ein Nachfolgemensch, der nicht lauwarm ist. Ja gut, kommt der Mittelweg, tut's auch. Ich finde das ein gerade sehr, sehr spannender Moment so in meinem Leben. Und daheim haben wir angefangen, darüber zu sprechen und es ging auch schon gleich heiß her, ne, Mann? Wir sind uns da nicht so ganz einig. Da hat jeder so seine eigenen Sicherheitsbedenken und seine eigenen Vertrauensschritte Gott gegenüber, was man denn wagen könnte und was man lieber lässt, falls es nämlich doch tatsächlich so sein sollte, dass Gott mit uns spricht und sagt, ah, das wäre noch cool, guck mal, du hast da was. Okay. Aber Jesus ist unser Freund, habe ich vorhin gesagt, und das ist wirklich ganz arg wichtig. Und Jesus kritisiert uns nie, ohne uns auch einen Lösungsvorschlag zu geben. Und diesen, kannst du mal halten, Lösungsvorschlag, da geht es noch weiter in dieser Offenbarungsstelle, den möchte ich euch unbedingt vorlesen, in der neuen Leben-Übersetzung. Es ging darum, ihr erinnert euch, dass ihr wieder, ihr solltet heiß oder kalt sein, aber lau spucke ich aus. Und dann hat Jesus vorgeschlagen, kauft euch doch Salben und kauft euch neue Gewänder und so. Und dann geht es eben weiter, wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Und dann sagt er, bleibet nicht gleichgültig, sondern kehr um. Ja, gut, wenn du da in dem Bereich Wachstumsbedarf hast, dann lauf doch nicht weiter da, sondern sag, da gehe ich halt in Richtung Jesus weiter und frag mal, was der dazu meint. Sagt er selber, mach doch so. Und dann, und das finde ich eben mega, mega wichtig, ich kann mir den Himmel nicht verdienen. Auf gar keinen Fall. Und wenn ich mich jetzt noch so sehr anstrenge, diese ganzen Bereiche in meinem Leben abzuklappern und sie sagen, so, hier machen wir es so, da verkaufen wir unsere Hütte, Uwe und ich, und ist eh viel zu groß für uns und jetzt leben wir in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und das Geld vergeben wir an die Armen. Das wäre ganz schön radikal für uns, ne? So. Und dann klappe ich einen Bereich nach dem anderen in meinem Leben ab. Sichert mir das trotzdem nicht das Ticket für den Himmel. Denn das hat tatsächlich Jesus schon für mich gelöst, indem er für meinen ganzen Käse-Dreck schon gestorben ist. Jesus hat die Schuld schon bezahlt. Das heißt, wenn jetzt Leute, die so mit Perfektionismus behaftet sind und so, dann denken die, ja, dann mache ich eben noch mehr. Tut es nicht. Das ist nicht die Lösung, die Jesus euch anbietet. Jesus sagt, du musst dein Kreuz auf dich nehmen und mir nachfolgen. Und Kreuz auf dich nehmen heißt immer, oh, der Balken ist ganz schön schwer und es tut weh auf lange Strecke, auch auf kurze bei mir. Das kann für jemanden heißen, der mit Perfektionismus zu kämpfen hat, dass er den loslässt. Und ich glaube, das ist ganz schön viel Leid für so jemanden. Das kann für jemanden heißen, der die ganze Zeit auf der Couch strackt, beweg deinen Hintern und tu endlich was. Lass sehen deinen Glauben. Beweg was in der Welt. Hat mich total beeindruckt, wie Mike und Bibi die Sache mit dieser Irak-Geschichte angefangen haben. Ich kann nichts bewegen, stimmt gar nicht. Komm von der Couch hoch und mach was. Das kann das andere sein, dein Kreuz auf dich zu nehmen und sagen, oh, aber auf der Couch war es ganz schön bequem. Und ich glaube, Jesus will uns damit sagen, hey, sucht nach mir, hört nicht auf, mich zu suchen und mir hinterher zu laufen. Zuckt nicht einfach die Schulter und sagt, schon recht so, ich habe doch alles, passt schon. Sondern lauft Jesus hinterher und fragt nach ihm, was will er, und zieht nicht den Kopf ein, sondern holt ihn aus der Schulter und sagt, okay, ich höre. Was soll ich, in welche Richtung soll ich gehen? Und das ist nicht ganz so easy, wie ich euch vorhin ja schon gesagt habe. Ich bin nicht der Typ, der sagt, oh ja, dann machen wir so. Jesus sagt aber nochmal was, finde ich der Oberhammer, im Zusammenhang mit dieser Lau-Geschichte. Und dann sagt er, ey, ich finde euch zum Gucken, aber kehrt doch um. Und dann sagt er was, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus steht vor meiner Tür und klopft an. Nicht ich muss hingehen und die Himmelstür bestürmen, sondern Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und sagt, hey, kehr um, ich habe eine Idee für dich. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, das muss ich machen. Jesus klopft und Jesus ruft sogar. Aber die Tür aufmachen, die muss ich. Sonst geht's nicht. Dann werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, in anderen Übersetzungen heißt jeder, der überwindet, was immer es auch ist, was er zu überwinden hat. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden und dir persönlich sagt. Und das finde ich ganz doll wichtig und das steht über allem. Das steht über allem, wo man sagt, ja, ich muss mich mal anschauen und stehe ich da am richtigen Platz oder bin ich da gut unterwegs oder habe ich da noch eine Menge Dornen in meinem Boden, die hindern, dass die Saat aufgeht, dass ich ein Licht sein kann, dass ich ein Jesus-Nachfolger sein kann, der andere ansteckt. Ich kann mir den Himmel nicht selbst verdienen und ich bin abhängig von der Gnade Jesu. Und das ist gut so, bevor mir der Kamm schwillt und ich denke, ich habe es wirklich drauf. Und ich brauche Jesus und er gibt gerne. Jesus sagt, im Himmel ist kein Platz für Lauwarme. Und er will Menschen, die, wenn er sie ruft, alles stehen und liegen lassen, ihn suchen, ihn lieben und mit ganzer Kraft und ganzem Herzen und ganzer Seele hinterherlaufen. Besitz mehren und für sich behalten und auf einen guten Ruf bedacht sein, ist da nicht in diesem Programm drin. Und ich persönlich, ich will nicht aufhören, mich diesen Inventuren zu stellen und Mut fassen, dass sich tatsächlich in meinem Leben auch was ändert und nicht nur immer zeitweise schockiert sein, wenn ich mich mit einer Zeit mit irgendeinem Thema beschäftigt habe und denke, oh, das muss ich aber ändern. Ich will, dass sich Dinge in meinem Leben ändern. Dazu muss ich Schritte tun. Und Jesus darf Liebesscheinwerfer auf mein Leben richten. Ich möchte noch mit euch beten und wenn es okay ist für euch, dann steht doch bitte auf. Jesus, du warst nie von der Wischiwaschi-Fraktion. Du warst immer sehr klar in deinen Aussagen und in deinem Handeln und in deiner Liebe zu uns Menschen. Und ich bin dankbar dafür. Ich danke dir für das Aufrütteln, dass wir dir nicht gleichgültig sind und dass du uns so sehr liebst, dass du uns konfrontierst mit lauen Herzenshaltungen. Herr, ich will dich suchen. Von ganzem Herzen will ich bereit sein, dich feurig zu lieben und dir zu gehorchen, wenn du möchtest, dass sich grundlegende Dinge in meinem Leben ändern. Ich wünsche mir so sehr, dass du stolz auf mich bist, weil ich mehr und mehr lerne, das zu tun, was du mir sagst. Und in deinem Wort steht, dass wer überwindet, mit dir auf deinem Thron sitzen darf. Und lass mich ein Überwinder sein, der an deiner Hand die Hürden schafft. Amen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.